Ich empfinde es wirklich als Vorrecht, an diesem Tag, der für euch doch so besonders ist, hier vorne stehen zu dürfen und euch noch mal ein paar Dinge weitergeben. Ich hoffe, ihr und ihr anderen habt noch ein bisschen Sitzfleisch. Wir haben es recht spät mittlerweile. Ich verspreche euch, die Uhr im Blick zu haben, hier nicht allzu weit auszuschweifen. Aber dennoch möchte ich ein paar Gedanken weitergeben. Euch mitgeben, uns mitgeben, die mir in der Vorbereitung wichtig geworden sind. Ich möchte euch zu Beginn einen Mann vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Mann kennt. Das ist Kyle Idleman. Kyle Idleman ist Amerikaner, lebt in den USA und ist Initiator einer Bewegung, die in den USA große Wellen geschlagen hat und mittlerweile auch nach Deutschland rübergeschwappt ist. Ich weiß nicht, wer von euch diese Bewegung kennt und das errät. Diese Bewegung nennt sich Not a Fan. Kein Fan. Ich möchte euch ein kurzes Video hier vorspielen, wo der Kyle Idleman so die Grundgedanken hinter dieser Bewegung Not a Fan formuliert. Hört mal kurz zu, was ihm einfach wichtig ist, als er das Ganze initiiert hat. Auf der einen Seite gibt es Christen, die Bewunderer sind, Fans sind, die sich ein Poster von Jesus Christus neben einem Poster von Michael Jordan hängen. Und so wie sie ein Fan von Michael Jordan sind, ein Fan von Jesus Christus sind, ja, ihn hochschätzen, ja, ihn wertschätzen, aber ihn irgendwie doch einreihen in die vielen großen Bewunderer, die sie auch sonst sich hochhalten. Und auf der anderen Seite, sagt er, gibt es Christen, die tatsächlich Nachfolger sind, die bereit sind, Mühe auf sich zu nehmen, die bereit sind, tatsächlich das Kreuz auf sich zu nehmen, sich zu verleugnen und Jesus Christus ganz nachzufolgen. Ob man diese Trennung wirklich so strikt machen kann, das sei mal dahingestellt. Aber dennoch, glaube ich, ist der Gedanke da. Johannes 6 lesen wir, dass viele Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, als Jesus diese harte Rede gesprochen hat, sagt Johannes, und sie gingen von ihm. Es waren Bewunderer. Aber als es ernst wurde, sind sie gegangen. Fan oder tatsächlich Nachfolger? Bin ich jemand, der Jesus bewundert, ihn hochschätzt, oder bin ich jemand, der ihm tatsächlich ganz nachfolgt, ganz für ihn lebt? Und bei der Frage, in welche Richtung ich tendiere, ist es in erster Linie nicht so entscheidend, ob ich das Glaubensbekenntnis, was wir die letzten Wochen so intensiv durchdacht haben, ob ich dem inhaltlich zustimme, ob ich es öffentlich in einer großen Runde mitrede. Nein, es kommt vielmehr auf dieses ganz kleine Ich glaube, womit das Glaubensbekenntnis anfängt. Darauf kommt es an. Liebe Täuflinge, ob ihr nach diesem heutigen Tag, nach diesem besonderen Tag tatsächlich Nachfolger Jesu werdet, hängt nicht von der Symbolhandlung hier ab. Es hängt von diesem Ich glaube ab, womit ihr euer Taufbekenntnis bejaht habt. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wollen wir heute die Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis auch so abrunden und uns nochmal neu herausfordern zu lassen, das, was wir durchdacht und ausgesprochen und bekannt haben, tatsächlich zu glauben. Es wirklich zu glauben. Zunächst möchte ich mit uns diesen Gedanken festhalten, dass wenn wir sagen, ich glaube, wir erstmal auf die Grundlage unseres christlichen Lebens anspielen. Das ist das Fundament, das ist die Basis, was für uns als Christen in unserem Leben gilt, worauf unser christliches Leben aufgebaut ist. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Kontext dieser Stelle ist der, dass Paulus über die Ewigkeit spricht, die uns als Christen bei Gott erwartet, dass er davon spricht, dass wir in der Ewigkeit einen neuen Leib haben werden und dass diese Perspektive, dieses Vertrauen, Gott schenkt mir diesen Leib, auch wenn ich noch nicht sehe, auch wenn ich ihn noch nicht betasten kann, auch wenn der äußere, objektive Beweis fehlt, so glaube ich doch, dass ich diesen Leib bekommen werde. Und mein Vertrauen Gott gegenüber ist so groß, meine Aussicht auf diesen Leib ist so fest, dass es etwas mit mir macht, sagt Paulus. Denn so kann ich die Leiden im Hier und Jetzt ertragen. So kann ich körperliche Schwäche nicht als Niederlage erleben, sondern tatsächlich durchstehen und tatsächlich weitermachen. So sagt Paulus in Vers vorher, 2. Korinther 5, Vers 6, so sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wir können gehen und wir können durchhalten und ich kann körperliches Leid ertragen, weil ich weiß, ich bekomme einen neuen Leib und das glaube ich. Ich wandle durch Glauben, nicht durch Schauen. Lass mich das mal mit diesem Bild hier verdeutlichen. Jemand von euch eine Idee, zu welcher bestimmten Zeit im Jahr dieses Bild gemacht wurde? 5. Dezember. Was ist am 6. Dezember? Nikolaustag. Und dass die Kinder hier so brav am Tisch sitzen und so gründlich ihre Schuhe putzen, hat damit zu tun, dass sie eine feste Zuversicht, ein festes Wissen haben, morgen kommt der Nikolaus. Und weil morgen der Nikolaus kommt, werde ich mich heute hinsetzen und werde brav und gründlich meine Schuhe putzen. Und ich werde diese Arbeit, die ich sonst mit sehr viel Quengeln oder ungerne machen würde, die mache ich jetzt gern. Weil ich weiß, morgen kommt der Nikolaus. Und das ist ein gutes Bild, ihr Lieben, für Glauben, wie es die Bibel versteht. Ich habe eine feste Zuversicht. Ich weiß, es kommt etwas, ich weiß, es stimmt etwas, es passiert etwas. Und weil ich das weiß, hilft mir das, mein Leben entsprechend zu leben in einem neuen Geist, mit einer neuen Herzenshaltung. Ich habe mal diesen Satz für mich so formuliert und den will ich euch mitgeben. Glaube ist nicht eine Leistung neben anderen Leistungen. Er ist eine feste innere Überzeugung, die alle anderen Leistungen bestimmt. Weil ich von etwas überzeugt bin, weil ich weiß, es wird passieren, bestimmt es all meine anderen Leistungen und Handlungen. Das ist Glaube. Und auf unser Glaubensbekenntnis angewandt würde das bedeuten, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde, dann bedeutet das, ich bin so fest davon überzeugt, dass er der Schöpfer ist. Ich bin so fest davon überzeugt, dass er alles in seiner Hand hält, dass ich in all dem, was ich erleben darf in dieser Schöpfung, genießen darf, dass ich das tatsächlich aus Gottes Hand nehme und das in einem ganz neuen Geist lebe. Dass ich das Tischgebet mit meiner Familie gerne mache, es gern meinen Kindern weitergebe, weil ich weiß, es kommt von Gott. Er ist der Schöpfer. Wenn ich das weiß, dann werde ich auch mein Verhalten in der Umwelt anders gestalten lassen. Ich werde die Umwelt schonen. Ich werde sie schützen. Ich werde nicht unbedacht Müll liegen lassen, weil er der Schöpfer ist. Und ich glaube das. Und ich weiß das. Und es hilft mir, Dinge in einem neuen Licht, in einem neuen Geist zu leben und zu tun. Und es ist dieser Glaube, der uns zu tatsächlichen Nachfolgern macht, nicht nur zu Bewunderern Jesu. Ernsthafte Menschen, die ganz für Jesus leben. Aber so zu leben, und ich glaube, da sind wir uns einig, ist nicht immer einfach. So einen Glauben an den Tag zu legen, da stoßen wir oft an unsere Grenzen. Das sind all die Erfahrungen, die wir machen. Das sind all die Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Da ist einfach die Zeit, in der wir leben, mit all ihren Elementen und scheinbaren Wahrheiten. Und all diese Dinge stehen oft dagegen, einen Glauben so fest leben zu können. Glaube, ihr Lieben, ist nicht etwas, was ich mir ein für alle Mal aneigne und was ich immer behalte. Wie etwa das Wissen. Oder wie die Fähigkeit, Fahrradfahren einmal gelernt, bis ins Rentenalter kann ich das. Nein, Glaube ist auch kein Raum, in den wir mit der Taufe eintreten und wo wir glauben, jetzt werde ich immer in diesem Raum bleiben. Lieben, ich bin fest davon überzeugt, dass Glaube, dieser Glaube im Leben eines Christen, ja, in Bewegung ist, dynamisch ist, variieren kann. Und es ist sehr spannend, mal in das Neue Testament hineinzuschauen, in die Evangelien und sich mal die Personen ein bisschen genauer anzuschauen, die dieses Ich glaube Jesus gegenüber formuliert haben. Wir haben zum Beispiel den Blindgeborenen in Johannes Kapitel 9. Nachdem Jesus ihn geheilt hat, bekommt dieser Mann sehr viel Widerstand. Die Pharisäer sind dagegen und sie klagen ihn an, sie wollen ihn aus der Synagoge schmeißen. Auch die Eltern stehen nicht so richtig zu ihm, sondern verleugnen ihn so ein bisschen. Sie wollen nicht so viel Kritik haben. Und nach diesem Wunder, was er erlebte und der ganze Kritik, die auf ihn einprasselte, lesen wir von der Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann in Johannes 9, 35 bis 38. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, die Pharisäer, den Geheilten. Und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder, was eine Anbetungshaltung war. Ich glaube. Hier haben wir einen starken Glauben. Hier ist ein Mann, der etwas erlebt hat, aber dem ganz, ganz viel Widerstand danach gefolgt ist. Aber er lässt sich nicht beirren, er lässt sich nicht verunsichern, er lässt sich nicht von Jesus wegtreiben. Da stellt Jesus die Frage: Glaubst du? Herr, ich glaube. Und er fällt auf den Boden und er betet ihn an. Starker Glaube. Wir haben die Martha. Die ganze Geschichte um die Auferweckung des Lazarus, da kam mal die Situation, dass Jesus eben wegbleibt, dass er nicht sofort kommt, sondern er bleibt erstmal eine Zeit lang weg von dem Ort. Er kommt etwas später und wir lesen von der Begegnung zwischen Martha und Jesus in Kapitel 11 ab Vers 23. Und Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist oder kommen soll. Hier haben wir einen begrenzten Glauben. Da kommt Jesus mit der Verheißung: Ja, dein Bruder wird nicht sterben. Glaubst du das? Er wird auferstehen. Martha sagt: Ja. Aber ganz in ihrem Gedankengut, als gute, bekannte, schriftbekannte Jüdin, sagt sie: Ja, er wird auferstehen, aber erst in der Ewigkeit, nicht im Hier und Jetzt. Ich glaube aber irgendwie nur begrenzt, dass du hier und jetzt eingreifen kannst, Jesus. Das glaube ich nicht. Und so ist das, was jetzt folgt, nach dem Ja, Herr, ich glaube, sind Inhalte, die sich nicht auf die Auferstehung beziehen, sondern eben nur auf seine Sendung. Begrenzter Glaube. Da ist sie in ihrer Welt gefangen und sie formuliert dieses Ich glaube innerhalb ihrer Welt. Bei der Auferstehung ja, aber jetzt, Herr, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Und in Vers 39 wird das nochmal sehr deutlich. Da ist dann Jesus beim Grab und dann lesen wir und Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon. Er ist schon 4 Tage hier. Es hat keinen Sinn mehr, Herr. Ich glaube, dass er aufersteht in der Ewigkeit, aber jetzt riecht er schon. Ist vorbei. Da haben wir in Markus 9 den Vater des Fallsüchtigen. Und hier merken wir, hier haben wir einen umkämpften Glauben. Markus 9 erzählt die Geschichte, dass dieser Mann ein Kind hat, das krank war, fallsüchtig war. Was das war, wissen wir nicht genau. Seit Kindheit an hat er diese Krankheit. Er kommt vorher zu den Jüngern und er lässt die Jünger versuchen, diesen Geist oder diesen Dämon auszutreiben. Sie schaffen es nicht. Dann kommt er eben zu Jesus und wir lesen ab 21 Folgendes. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, Entschuldigung, jetzt bin ich hier an der falschen Stelle, Markus 9 natürlich, ab Vers 21. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, der Dämon, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da ist jemand, der seine Biografie hat. Seit Kindheit an ist dieser Junge krank und der Vater ist zermürbt und der Vater ist müde. Er kommt vorher zu den Jüngern und sie schaffen es nicht. Er ist enttäuscht, er ist vielleicht skeptisch und wundert uns das, was er hier sagt. Herr, ich glaube, ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Umkämpfter Glaube. Und so merken wir, Glaube ist kein Status. Glaube ist keine Fähigkeit im Leben des Menschen, die ich mir einmal aneigne und ich habe sie immer. Sie ist dynamisch. Glaube ist dynamisch. Und ich glaube, diese ganze Bandbreite des Glaubens erleben wir auch. Mal haben wir als Christen eine Phase, wo wir einen starken Glauben haben. Zielsicher, zielstrebig, fest. Unbeirrbar. Wir können Nöten und Ängsten begegnen und bleiben standhaft, dass wir sogar in die Anbetung Gottes getrieben werden. Ja, diese Zeiten haben wir manchmal und ihr Lieben, wenn wir diese Zeiten haben, dann lasst uns diesen starken Glauben nicht für uns behalten. In die Gemeinde gehen. Mit diesem starken Glauben vielleicht denjenigen helfen, die momentan einen umkämpften Glauben haben. Geschwister, die vielleicht Ungerechtigkeit momentan erleben und sagen, ja, diesen Satz aus dem Bekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, der sitzt zu Rechten Gottes, den kann ich nicht so leicht über meine Lippen bringen. Herr, wo ist deine Herrschaft? Ich erlebe Ungerechtigkeit und ich komme da nicht raus und das ist wirklich Ungerechtigkeit und du sagst, du sitzt zu Rechten Gottes und du herrschst? Wo diese Leute vielleicht beten, Herr, ich will glauben, aber bitte hilf meinem Unglauben. Das gibt es. Manchmal haben wir auch Momente, glaube ich, wo wir so einen begrenzten Glauben leben. Wo wir glauben wollen, aber wo unser Glaube irgendwie übereinstimmen muss mit dem, was wir für möglich halten, mit dem, was die Wissenschaft für möglich hält. Und wir wollen glauben, aber nur so, dass wir Gott in so einen Rahmen pressen. Ich glaube, dass du allmächtig bist, Herr. Aber so. Innerhalb des, was möglich ist, kannst du Dinge bewegen. Ich habe einen Witz gelesen, den gebe ich euch mal mit, den ich ja sehr passend fand. Ein Priester predigte von der Speisung der 500. Nach dem Gottesdienst erlaubte sich ein Kollege den Hinweis, 5000 seien gesättigt worden. Ärgerlich erwiderte der Korrigierte, es ist schwer genug, sie an 500 glauben zu lassen. Ja, und manchmal ist es ja so. Wir wollen glauben, aber das, was uns in der Gesellschaft vorgehalten wird, was möglich ist, was nicht möglich ist, was Wahrheit ist, was nicht, und wir sind in der Gefahr, Gott irgendwie in den Rahmen pressen zu müssen. Und innerhalb des Rahmens glauben wir, aber dann wird es schwierig, wie die Martha. Und so glaube ich tatsächlich, wir haben oft diese Art von Glaubenskampf in unserem Leben. Und das gehört dazu. Und das wird auf euch zukommen in eurem ganz normalen Alltag, den ihr ab morgen begehen werdet. Aber das wirklich Tröstliche an der ganzen Sache ist, dass Jesus uns mit unserem Glaubenskampf nicht alleine lässt. Er begegnet uns und er hilft uns in unserem Glaubenskampf. Da gibt es ganz viele tolle Stellen, die das bezeugen. Eine Stelle, lass mich das nochmal kurz lesen, ist Johannes Kapitel 20. Die ganze Geschichte um die Osterzeit, Auferstehung Jesu und wie er den Jüngern begegnete und hier im Speziellen ab Vers 24 dem Thomas. Und ich möchte einfach mal den Text lesen und ein, zwei Gedanken daraus mitgeben als Ermutigung, dass da, wo wir den Glaubenskampf kämpfen, wir sicher sein dürfen, Jesus begegnet uns und er hilft uns in diesem Glaubenskampf. Wir lesen miteinander ab Vers 24, Kapitel 20. Und da lesen wir miteinander, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, also bei den Jüngern, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Zwei Gedanken möchte ich hier in aller Kürze uns mitgeben. Das erste ist, es ist die Sicherheit für mich, dass ich mit meinem Glaubenskampf ehrlich umgehen möchte und will, und dass ich den Mut haben will, dabei den ersten Schritt zu machen. Thomas hielt mit seinen Zweifeln hier nicht hinterm Berg. Er will den absoluten Beweis, er will die Wunden sehen und er will seine Finger bzw. seine Hand in die Wunden legen. Sonst glaube ich nicht. Er ist ehrlich. Es ist ein ehrlicher Zweifler. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört, dass er den Mut hat, den ersten Schritt zu machen, zu testen, ob das denn stimmt, was die Jünger ihm so erzählten. Und so kommt er 8 Tage später dazu, als die Jünger wieder versammelt sind. Zum ersten Mal war er nicht dabei und jetzt kommt er. Und jetzt will er schauen, passiert das denn? Und jetzt kommt Jesus hinein und er lässt ihn sehen und er bietet ihn an, tatsächlich zu fühlen. Und hier ist für mich tatsächlich der Gedanke: Leute, lasst uns ehrlich sein in unserem Glaubenskampf. Keine Rolle spielen. In der Gemeinde keine Rolle spielen vor unserem Gott. Habe den Mut, so zu beten wie der Vater des Fallsüchtigen. Herr, ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben. Herr, ich will glauben, aber ich habe momentan echt Mühe, weil meine Biografie die ist, die sie ist. Weil ich das erlebt habe, was ich erlebt habe, Herr, und ich habe Mühe. Und da, wo wir so ehrlich sind, Jesus heilt den Sohn dieses Mannes. Jesus begegnet dem Thomas. Da, wo wir ehrlich miteinander umgehen und ehrlich vor dem Herrn sind, da wird uns der Herr begegnen. Und da wollen wir aber auch den ersten Schritt machen, so wie der Thomas, und mal schauen und prüfen, ist das denn so? Stimmt das denn so? Thomas macht diesen ersten Schritt, Jesus kommt in den Raum und er lässt ihn sehen und er bietet ihn an, fühle. Und hier merken wir, wie seelsorgerlich Jesus handelt. Deutlich wird das vor allem dann von Vers 29 her. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und geglaubt haben. Jesus handelt hier gegen das grundsätzliche Prinzip des Reiches Gottes. Jesus sagt, eigentlich gilt, glückselig sind die, die nicht sehen und glauben. Mit den Worten des Paulus, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Aber Jesus sagt, obwohl das gilt, lasse ich dich sehen. Obwohl das gilt, lasse ich dich mich anfassen. Thomas, weil du das jetzt brauchst. Thomas, weil du ehrliche Zweifel hast. Thomas, weil du einen ehrlichen Glaubenskampf führst, lasse ich dich hier sehen und tasten. Und was dann passiert ist, finde ich ganz toll. Da kommt dieses Bekenntnis, das Thomas erkennt und formuliert: Mein Herr und mein Gott. Liebe Leute, es gibt nach Ostern keine einzige Stelle, wo ein entsprechendes Bekenntnis aus dem Mund eines anderen Jüngers kommt. Was für eine Wandlung. Jesus verwandelt den ehrlichen Zweifler zu einem öffentlichen Bekenner. Mein Herr und mein Gott. Und er beschenkt ihn. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Brief. Keith Miller und Bruce Larson sind zwei Amerikaner, die mal unterwegs waren in der amerikanischen Wüste auf so einem Abenteuer-Trail. Und sie waren in der Wüste unterwegs und haben dort einen Brunnen gefunden. Und an diesem Brunnen haben sie folgenden Brief entdeckt. Es war der einzige Brunnen weit und breit und man sollte sich hier tunlichst mit Wasser versorgen und genug trinken. Und an diesem Brunnen haben sie folgenden Brief entdeckt, den ich euch einfach mal vorlesen möchte. Die Pumpe ist in Ordnung seit 1932. Ich habe einen neuen Sauger eingebaut und sie sollte noch mindestens 5 Jahre halten. aber die Dichtung trocknet aus und die Pumpe muss angesaugt werden. Unter dem weißen Felsen habe ich eine Flasche versteckt. Da ist genug Wasser drin, um die Pumpe anzusaugen, aber nicht, wenn du zuerst was davon trinkst. Gieße circa ein Viertel davon ein und lass das Leder durchweichen. Dann gieße den Rest vorsichtig ein und pump wie verrückt. Du bekommst Wasser. Der Brunnen ist noch nie ausgetrocknet, vertrau mir. Wenn das Wasser kommt, füll die Flasche wieder auf und stell sie zurück an den Ort für den nächsten, gezeichnet Desert Pete. PS, trink nicht zuerst das Wasser aus der Flasche. Bewässere erst die Pumpe, damit du so viel bekommst, wie du brauchst. Manchmal müssen wir in unserem Glauben erstmal etwas riskieren, erstmal ein Risiko eingehen, damit wir am Ende genau das und so viel bekommen, wie wir brauchen. Das Wasser erstmal tatsächlich zur Verfügung stellen, um die Pumpe zum Laufen bringen, damit du nachher umso mehr bekommst. Manchmal heißt das für uns in unserem Glaubensleben, einfach mal ein Risiko eingehen. Einfach mal den ersten Schritt machen und zu merken, Jesus wird dann den Schritt auf uns zumachen, wie es hier die Valeria vom Zeugnis vorhin gesagt hat. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe die Beziehung beendet und der Herr kam mir entgegen. Aber der erste Schritt war da. Und manchmal müssen wir diesen ersten Schritt machen, damit sich der Herr Jesus uns zur Seite stellt. Und er wird es, denn er ist ein treuer Gott. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich das Glaubensbekenntnis noch einmal mit uns abschließend miteinander reden. Und lass uns auf dieses erste kleine Ich glaube bewusst achten und das, was wir hier gleich sprechen, wirklich so verstehen, dass wir es als eine feste Zuversicht, als eine feste Sicherheit für uns annehmen, die unser Leben durchtränkt, unser Handeln in einem neuen Geist, in einem neuen Licht geschehen lässt, dass wir wirklich in einer Art Vorfreude das ausleben, was wir dort sagen. Lass uns miteinander aufstehen und dann wollen wir miteinander das Glaubensbekenntnis noch einmal abschließend der ganzen Predigtreihe miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels, der Erde. Und an Jesus Christus, seinen erstgeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir setzen uns.